Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Ist eine Uni-Präsidentin haltbar, wenn sie in sozialen Medien antisemitischen Posts per Herzchen zustimmt und sich dafür entschuldigt? Ist die Redefreiheit an den Universitäten bedroht, weil israelische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn überhaupt noch, nur unter größtem Protest auftreten können? Es gibt Anlass zur Sorge, dass der Respekt vor den Hochschulen verloren geht. Unser erstes Thema. Wir stellen zwei Dokumentarfilme vor, die morgen ins Kino kommen, sind bei einer Uraufführung über Haare bzw. Perücken und hören, wie die Aufarbeitung des großen Rilke-Nachlasses am Deutschen Literaturarchiv Marbach das Bild des Dichters verändert. Und wir empfehlen die Sarah-Lucas-Retrospektive in Mannheim. Das ist die britische Künstlerin, die berühmt geworden ist, mit Spiegeleiern auf den Brüsten und einem gerupften Huhn als Genital. Sollte Geraldine Rauch Präsidentin der Technischen Universität Berlin bleiben? Darüber wird ja seit Tagen debattiert, denn Rauch hatte auf der Plattform X antisemitische Posts geliked. Ein Foto darunter, das habt sie laut Selbstaussage nicht genauer betrachtet. Das zeigte Demonstrierende mit einem Foto von Benjamin Netanyahu. Das war mit einem Hakenkreuz bemalt worden. Geraldine Rauch hat sich dafür uniintern und auch öffentlich entschuldigt. Einmal mehr heute vor dem Akademischen Senat. Der hat am Nachmittag über ihre Personalie beraten. Mit dem Ergebnis, dass sie selbst bis Donnerstagabend entscheiden soll, ob sie an der Hochschule bleiben will oder nicht. Ein Meinungsbild der 25 Mitglieder hat man erstmal nur ihr mitgeteilt. Morgen soll es auch öffentlich gemacht werden. Dann hat Geraldine Rauch heute ihrerseits damit überrascht, dass sie bei der Berliner Wissenschaftsverwaltung ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragt hat, um das Ganze objektiv aufklären zu lassen. Wir wollen darüber mit der Politikwissenschaftlerin Barbara Zehnpfennig sprechen. Sie war zuletzt Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte in Passau. Und bevor wir das Thema weiten, bleiben wir zunächst beim konkreten Fall. Guten Abend, Frau Zehnpfennig.
Guten Abend.
Finden Sie den Umgang mit dem Fall Geraldine Rauch, so wie sich das heute darstellt, richtig?
Ja, also eigentlich fragt man sich ja, ob Frau Rauch nicht selbst überlegen müsste, ob sie für diese Position die geeignete Person ist. Denn was immer jetzt getan wird, sie hat schon so viel Schaden für diese Universität bewirkt, dass die Schadensbegrenzung am größten wäre, wenn sie von sich aus zurücktreten würde, finde ich. Denn auch wenn ihr das, wie sie behauptet, unterlaufen ist, dass sie antisemitische Posts geliked hat, da muss man sich ja zuerst mal fragen, ist es Sache eines Universitätspräsidenten, auf diese Weise zu kommunizieren, irgendwelche Posts im Internet mit Herzchen zu versiegeln? Also das Verfahren scheint mir einfach unangemessen. Denn auch wenn sie es nicht als antisemitisch verstanden hat, anti-israelisch war es auf jeden Fall. Und damit hat sie sich ja politisch positioniert. Und das ist eigentlich für einen Präsidenten untragbar. Ja, denn als Präsident muss ich ja das Gesamte der Institution vertreten. Und das bedeutet, ich muss überparteilich sein, weil ich sonst ja nur einen Teil vertrete, also beispielsweise die jüdischen Studenten nicht. Das ist so ein grobes Verfehlen dessen, was ihre Aufgabe wäre, finde ich, dass das für sich eigentlich hinreichen würde.
Sie hat heute unter anderem angekündigt, wie sie an der TU künftig gegen Antisemitismus vorgehen will, dass sie zum Beispiel auch eine Sprechstunde für jüdische Studierende einrichten will.
Ja, das ist jetzt eben so eine nachträgliche Schadensbegrenzung. Aber wie gesagt, sie hat sich ja, auch wenn sie sich nicht antisemitisch geäußert oder positioniert hat, anti-israelisch positioniert. Ja? Und wie glaubwürdig ist es dann, jetzt auf die jüdischen Studenten zuzugehen, gegen die sie sich ja im Grunde schon vorher gestellt hatte?
Universitätspräsidentinnen müssen auf die pro-palästinensischen Proteste von Studierenden in irgendeiner Weise reagieren. Es stürzt sie in ein Dilemma, egal jetzt, ob sie die Demos zulassen oder ob sie sie verhindern. Es hagelt Kritik. Wie lässt sich das lösen?
Das ist natürlich sehr schwierig und es ist niemand zu beneiden, der in einer solchen Entscheidungssituation ist. Allerdings die Erfahrungen mit diesen Demonstrationen zeigen ja, dass sie immer gegen Israel gerichtet sind und oft auch antisemitisch instrumentalisiert werden oder angetrieben werden. Also das holt man sich immer auf den Campus, wenn man das zulässt. Das muss man wissen. Und auch da können sich eben jüdische Studenten wieder völlig verunsichert und eingeschüchtert fühlen durch so etwas. Ich weiß nicht, ob das rechtlich möglich ist, dass man zum Beispiel sagt, also wir lassen das zu unter Polizeiaufsicht und sobald irgendetwas rechtsstaatlich Bedenkliches passiert, wird das abgebrochen. Das so als Kompromiss. Aber
Polizei, Einmischung der Politik, all das steht im Konflikt mit der Hochschulautonomie. Ne? Das ist ja auch ein schwieriges Thema. Gleichzeitig müssen brisante Themen in der Wissenschaft debattiert werden. Doch wie soll das gehen, wenn es ja keine Redefreiheit mehr für alle gibt? Darüber wird an diesem Freitag in der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig auch diskutiert. Und Sie, Frau Zehnpfennig, nehmen daran teil. Sehen Sie denn die Redefreiheit an den Unis bedroht?
Auf jeden Fall. Also die um sich greifende Cancel Culture, also das Ausladen, Boykottieren oder gar Hetzen gegen Wissenschaftler, die eine Position vertreten, die der eigenen entgegengesetzt ist, das hat massiv zugenommen. Und man merkt auch schon so eine Zurückhaltung, eine große Zurückhaltung bei vielen Kollegen, sich über bestimmte Themen überhaupt noch zu äußern, aus Angst, dann beispielsweise in den sozialen Medien gehetzt zu werden. Also es ist schon eine Situation der Einschüchterung, wie ich finde, und das ist wirklich verheerend.
Wo haben Sie das zuletzt mitbekommen?
Ja, ich bin ja auch in dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit aktiv und da bekommen wir laufend Fälle geschildert von bedrängten Kollegen. Viele wollen nicht, dass es öffentlich gemacht wird, weil sie dann noch mehr Sanktionen befürchten. Und also aus meinem eigenen Alltag habe ich einfach immer wieder gemerkt, wie vorsichtig sich Kollegen langsam äußern bei den brisanten Themen, um eben nicht ins Visier von irgendwelchen Aktivisten zu geraten.
Erst gestern Abend wurde an der Frankfurter Goethe-Universität eine geplante Diskussion wegen pro-palästinensischer Proteste abgesagt. Da sollte die israelische Generalkonsulin eigentlich teilnehmen. Immer mehr israelische WissenschaftlerInnen werden kurzfristig ausgeladen, Kooperationen mit israelischen Hochschulen aufgekündigt. Israels akademischer Welt droht die Isolation, schreibt die Süddeutsche Zeitung heute. Wozu führt das denn?
Ja, also ich muss sagen, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass in Deutschland so etwas geht. Ja? Und ich verstehe auch nicht, Kooperationen mit totalitären Staaten wie China sind überhaupt kein Problem. Ja? Und da geht auch keiner auf die Straße, wenn beispielsweise Uiguren massenhaft umgebracht oder in Konzentrationslager gesteckt werden. Aber die Israel-Kritik, also die Kritik an dem einzigen demokratischen Land im Nahen Osten, ist überall verbreitet. Das ist wirklich wie ein Virus, der sich ausbreitet. Es ist mir völlig unverständlich und ich fürchte einfach, dass jetzt dieser Hamas-Angriff eine Gelegenheit war, den immer schon vorhandenen, auch auf der linken Seite vorhandenen Antisemitismus loszutreten. Also dass der sich auf einmal öffentlich zeigen kann, dass er enthemmt ist. Und das wieder einzufangen, das ist wirklich sehr, sehr schwierig.
Also ja, weil genau das müsste ja jetzt in den Hochschulen debattiert werden. Streit kann ja durchaus produktiv sein, auch in der Wissenschaft, aber anscheinend nehmen die Debatten zu, die eher Feindschaft schüren. Oder manche Debatten sind eben gar nicht mehr erwünscht oder möglich, werden aufgeschoben, werden abgesagt. Wie lässt sich das gute Streitgespräch aufrechterhalten?
Das einzige Heilmittel gegen aufgehetzte Stimmungen, gegen Feindschaften ist, zur Sache zurückzukehren. Also wirklich das wissenschaftliche Ethos hochzuhalten. In der Wissenschaft geht es um die Erforschung von Wahrheit. Und das ist eigentlich etwas, was uns einet, was uns einen muss. Ja? Also diese gemeinschaftliche Wahrheitsorientierung. Und da ist es einfach wichtig, sich auch nochmal klarzumachen, was dem im Wege steht. Also wenn beispielsweise die Sachdebatte ersetzt wird durch persönliche Angriffe, also das zu thematisieren, ist auf diese Weise aus der Distanz zu betrachten und auf diese Weise dann eben auch zu entschärfen. Also es hilft nur die gemeinsame Wahrheitssuche, nicht? Alles andere führt nicht weiter. Und dorthin wieder zurückzukommen, das ist ein ganz zentraler Auftrag der Gegenwart an die Universitäten. Sie müssten mit gutem Beispiel voranschreiten, denn die gesellschaftliche Polarisierung reicht ja bereits. Das muss nicht auch noch in die Universitäten getragen werden. Also die Universitäten haben ja eigentlich eine Vorbildfunktion. Und ich hoffe nur, dass sie die auch wieder ausfüllt.
Ja, aber Sie sind ja anscheinend damit konfrontiert, dass es an Respekt gegenüber der Institution Universität fehlt.
Ja, das ist leider so. Also wenn man beispielsweise diese Besetzung von pro-palästinensischen Aktivisten der Humboldt-Universität anschaut, der Vandalismus, den man sich da geleistet hat, das zeigt, dass man die Universität nicht mehr als Ort des Geistes wahrnimmt, dass man das mit Füßen tritt, ja, und dass man die Freiheit, die wir in unserem Land so genießen und die eine wesentliche Eigenschaft der wissenschaftlichen Forschung ist, dass man diese Freiheit eben auch nicht mehr achtet. Aber dann bitte ich diese Menschen, die meinen, darauf herumtrampeln zu dürfen, doch mal in die Länder zu schauen, in denen diese Freiheit fehlt, ob sie das tatsächlich haben wollen.
Um die Redefreiheit an den Universitäten wird es sicher auch bei der Veranstaltung am Freitag in Leipzig gehen. Mit welchen Hoffnungen fahren Sie in die Sächsische Akademie der Wissenschaften?
Ja, also solche Veranstaltungen finde ich wirklich ganz wunderbar, weil sie versuchen, eine Gegentendenz einzuleiten. Indem man das zum Thema macht, hat man ja schon mal Distanz dazu geschaffen. Distanz, die Reflexion ermöglicht. Und das andere ist, man da ja versucht, selber vorzuführen, wie man das positiv wenden könnte, diese Gegensätzlichkeit der Position, indem man eben unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Einstellungen zusammenbringt und wieder auf das wissenschaftliche Niveau zurückführt, nämlich dass man sachlich argumentiert. Denn die Kontroverse ist ja eigentlich ein Lebenselement der Wissenschaft. Nur durch Widerspruch, durch Unterschiedlichkeit der Positionen hat man ja die gesamte Vielfalt der Perspektiven und auch die Notwendigkeit, das eigene argumentativ zu begründen. Das ist für mich doch ein Hoffnungsschimmer, dass man versucht, die Sache wieder positiv zu wenden und zur Wissenschaft zurückzuführen.
Wie frei sind unsere Hochschulen? Der Fall Geraldine Rauch und die, ja, ich sag mal, gestörte Debattenkultur an den Universitäten. Die Politikwissenschaftlerin Barbara Zehnpfennig war bei uns. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Bitteschön.
Unter den 12 Filmen, die morgen neu in den deutschen Kinos starten, da sind allein 4 Dokumentarfilme. 2 davon hat Jörg Taschmann heute ausgewählt und beide behandeln sehr wichtige Themen. Beginnen wir mit Watching You, im Untertitel Die Welt von Palantir und Alex Karp. Darin geht es um diese ja sehr umstrittene Softwarefirma Palantir und einen CEO, der in Deutschland Sozialwissenschaften studiert hat. Und obwohl es hier um ihn geht, stand er für den Film wohl nicht zur Verfügung. Jörg Taschmann, wie konnte Klaus Stern daraus trotzdem einen interessanten Dokumentarfilm machen?
Ja, Alex Karp, dieser CEO, der in Deutschland studiert hat, ist eine sehr schillernde Persönlichkeit. Und auch wenn er sich selbst nicht drehen lässt, tritt er doch mittlerweile ziemlich häufig auf bei öffentlichen Veranstaltungen. Also darauf konnte man zurückgreifen. Und der Filmemacher hat ihn wirklich 3 Jahre lang verfolgt, ist zum Beispiel immer nach Davos gefahren, hat ihn auch immer mal angesprochen. Es gibt manchmal auch einfach nur Töne, wie er ihn anspricht, aber die Kamera nicht dabei ist. Und sie gehen immer so relativ höflich miteinander um. Der eine will ihn unbedingt kriegen, der andere windet sich heraus und sagt immer, das machen wir mal ein anderes Mal oder mal gucken, ja, wenn du jetzt keinen schlechten Film machst, ja vielleicht ja doch. Aber man erfährt trotzdem genug über diesen Alex Karp, der sich selbst eben als links bezeichnet. Es gibt alte Aufnahmen von vor über 20 Jahren, die man gefunden hat, wo er immer in New York auf einer Treppe sitzt und versucht, eine Zigarre anzuzünden. Und dann stellt sich eben heraus, dass er eben eigentlich ein Geisteswissenschaftler ist, bevor er dann den Trump-Freund und politischen Rechtsaußen Peter Thiel kennengelernt hat und eben diese Softwarefirma Palantir mit ihm gegründet hat. Und insofern ist dieser Film letztendlich nicht nur ein Film über Palantir, sondern auch eben über diesen schillernden CEO, der sich allem entzieht, der rhetorisch äußerst begabt ist und die Sachen sich so hindreht, wie er sie gerne möchte.
Palantir will ja im Grunde die Welt retten, hebelt dabei aber den Datenschutz und Grundrechte aus. Wie geht der Film mit diesen Widersprüchen um? Also wie bedrohlich wird eine Firma, die meint, für das Gute zu kämpfen?
Also man muss vielleicht dazu sagen, die haben so ein Datentool entwickelt, wo sie alle Daten abgreifen, also in den sozialen Netzwerken, egal wo sie Daten über einen finden. Und dadurch sind sie eben in der Lage, Geheimdienste zu versorgen, Regierungen zu versorgen, auch die Polizei zum Beispiel in Hessen zu versorgen. Und das ist natürlich deshalb sehr fragwürdig, weil auch Präventivschläge geführt werden. Es werden natürlich Leute getötet, weil Metadaten über Terroristen vorhanden sind oder angebliche Terroristen. Und die Frage ist, wie geht man mit diesen Daten um? Und dazu sagt der bayerische Verfassungsschützer:
Das Unternehmen mag jetzt seriös sein, aber das Tool, das ist sehr, sehr eingriffsintensiv. Das ist ein extrem hoher rechtsstaatlicher Preis, den wir da zahlen. Wenn ich höre, wie viele zugriffsberechtigte Beamtinnen und Beamten es in Hessen gibt, wenn ich mehrere tausend Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten eine Zugriffsmöglichkeit auf so ein Tool ermögliche, dann kann das nicht nur Terrorismusbekämpfung sein. Dann kann das nicht nur Schwerstkriminalität sein.
Und das ist eben auch vor das Bundesverfassungsgericht gegangen, dieser Fall. Und man hat das jetzt stark eingeschränkt. Also die da alle Zugriff haben, haben jetzt angeblich nicht mehr alle Zugriff. Spannend an diesem Film ist einfach, dass es eben um ganz aktuelle Fragen geht. Wie in einer digitalen Welt, in der Politiker längst den Überblick verloren haben, sind sie abhängig von solchen Softwarefirmen. Und hier handelt es sich natürlich auch um eine private Firma, die im staatlichen Auftrag überwacht. Jetzt im aktuellen Fall hilft zum Beispiel Palantir der Ukraine. Das kann man gut finden vielleicht, wenn man auf Seiten der Ukraine steht. Aber die Gegenseite ist, sie hilft eben auch den US-Behörden, illegale Migranten in Mexiko aufzuspüren. Unter anderem auch Kinder, die sich versteckt haben und die dann in Käfige eingesperrt werden. Dadurch gibt es auch richtige Demonstrationen gegen Palantir. Es ist also eine hochumstrittene Firma, die Gut und Böses in einem vereint. Und das ist natürlich immer ein spannender Film für einen Stoff. Und ich finde, dass Regisseur Klaus Sterner einen sehr unterhaltsamen und auch einen sehr nachdenklichen Film rausgemacht hat.
Watching You, ab morgen neu im Kino. Ebenso wie Sold City, der besteht auch aus zwei Teilen. Hier geht es um das Thema, wenn Wohnen zur Ware wird. Ja, eine bezahlbare Wohnung zu finden ist in Städten wie Berlin, Köln, Hamburg oder München fast unmöglich. Damit steigt der Film von Leslie Franke ein mit Aktivisten, die gegen Mietwucher und für Enteignungen demonstrieren. Wie beleuchtet der Film diese Entwicklung?
Also der Film hat da eine ganz klare Haltung. Es fängt gleich mit einer Demo eben an. Man sieht Schaufensterpuppen, die in irgendwelchen Fenstern sitzen und wo klar ist, da ist schon entwohnt worden. Da wohnt schon keine Mieter mehr. Und er zeigt ganz klar in einer Stadt zum Beispiel wie Berlin oder Köln, wie widersinnig in den letzten Jahren eindeutig auf Seiten der Immobilienfirmen gehandelt worden ist. Da zum Beispiel Sozialwohnungen nur 30 Jahre lang eine Sozialwohnung sind. Danach gehen sie wieder in den freien Markt über natürlich die Leute, die da leben. Das wird am Beispiel von Köln gut gezeigt. Die haben da ihr Leben lang gelebt und müssen plötzlich raus. Also was das eben auch mit Menschen macht, in Berlin wiederum wird eben ganz klar gezeigt, dass auch mit kriminellen Methoden Leute rausgeschmissen werden. Und das ist inhaltlich total spannend. Aber man muss leider sagen, filmisch ist das ein bisschen sehr bescheiden. Der Film ist nicht gut geschnitten, der Film ist überlang, der Film ist nur auf einer Seite. Er versucht gar nicht erst die andere Seite, also die Immobilienfirma, wie es mal zu Wort kommen zu lassen. Insofern ist es ein sehr zwiespältiger Eindruck. Natürlich ist man emotional bei der Sache, aber ich hätte mir einen besseren Film für diese gute Sache gewünscht.
Ist auch nicht der erste Film zu diesem Thema, also kein objektiver Dokumentarfilm, sondern ja, was für Aktivisten.
Würde ich so sagen.
Soul City und Watching You, zwei neue Dokumentarfilme, die an diesem Donnerstag in die Kinos kommen. Wir sind vorbereitet. Dank Jörg Taschmann. Wie politisch die Haare einer schwarzen Frau sein können, darum geht's im aktuellen Song Curls von Olympia Vitalis. Und damit sind wir schon beim Thema Haare. Eigentlich ist ein Haar ja nur ein langer Hornfaden, der auf der Haut von Säugetieren wächst. So nüchtern beschreibt das Wikipedia. Doch in der Kulturgeschichte ist das Haar eben viel mehr. Symbol für Erotik, für Männlichkeit. Denkt man etwa an den biblischen Samson, dessen Superkraft weg ist, wenn ihm das Haar geschoren wird. Deshalb ist Haarausfall so überaus heikel. Ein Fall für das Schauspielhaus Bochum.
Ich weiß nicht, warum mir die Haare ausfallen.
Sie werden einfach schwächer.
Tag für Tag.
Sie fingen einfach an zu sterben.
Tag für Tag.
Ich war noch nie, noch nie
darin,
irgendetwas
am Leben zu halten. Deswegen habe ich
keine
Hunde,
keine
Kinder,
keine
Pflanzen
zu Hause.
Ein Ausschnitt aus der Uraufführung des Abends an den Bochumer Kammerspielen. Das Stück hat mehrere Titel durchlaufen, war erst angekündigt als Verflechtungen, das Leben der Haare. Jetzt heißt es ganz anders, nämlich 100% peruanisch-amazonisches Haar. Für Fazit kommt Stefan Keim aus der Premiere. Ja, warum war die Wahl des Titels so haarig?
Ich glaube, das Stück hat sich während der Proben stark verändert. Ich hatte auch eine ganz andere Erwartung an diesen Abend, als ich das hier zur Rezension vorgeschlagen habe. Bei Verflechtungen, die Geschichte der Haare oder das Leben der Haare, da hatte ich eher auch an sowas Politisches gedacht, wie das gerade auch mit dem Popsong angeklungen ist, dass das vielleicht auch so was Kolonialismuskritisches ist. Ich wusste schon, es geht um eine Geschichte, um Haarausfall, um eine Perücke. Und dann dachte ich, es ist so eine Geschichte, wir verfolgen über die ganze Welt auch vielleicht so etwas mit Kritik an sozialen Umständen der Leute. Von wem sind diese Haare und wie wird das alles erarbeitet? Das kommt auch vor in dem Stück, aber das ist nur ein Teil des Ganzen. Es ist so ein heiteres Umspielen sogar bis hin zu Friseurladennamenwitzen. Und da passt so ein Titel wie 100% peruanisch-amazonisches Haar wahrscheinlich doch besser.
Die Autorin und Regisseurin ist die chilenische Theatermacherin Manuela Infante. Sie hat im vergangenen Jahr das Festival Theaterform in Hannover eröffnet, arbeitet in Berlin, in New York, aber eben auch in Chile. Es geht also um eine Schauspielerin mit Haarausfall. Was interessiert Sie denn jetzt tatsächlich an diesem Thema, die Manuela Infante?
Ja, also zunächst einmal das, was wir gerade gehört haben, diese Collage aus 6 verschiedenen Stimmen, die verkörpern alle zusammen diese Schauspielerin. Und das zieht sich dann auch so durch dieses Stück durch. Dann meandert das etwas, dann zerfasert das etwas. Dann habe ich mich zwischendurch auch genauso gefragt, was interessiert euch denn jetzt eigentlich wirklich an diesen Haaren? Und diese Frage, die wird am Schluss immer intensiver gestellt. Nämlich, willst du wirklich wissen, woher deine Haare kommen? Und dann sagt natürlich, dann ist die Veronika Nickel eine
also
der Schauspielerinnen.
Perücke, ja? Die Haare der Perücke.
Die Haare der Perücke kommen. Die hat auch inzwischen übrigens herausgefunden, dass es da 159 verschiedene DNA-Spuren drin gibt. Also jede Perücke ist wirklich zusammengesetzt aus den Haaren von unendlich vielen verschiedenen Menschen. Und diese Schauspielerin, die dann eben von einer von Veronika Nickel am Ende verkörpert wird, stellt immer wieder die Frage und dann wird immer wieder ausgewichen. Teilweise auch durchaus lustig.
Die werden geliefert.
Die sind nicht amazonisch.
Die sind nicht amazonisch.
Wir kaufen sie bei Amazon.
Manchmal auf eBay.
Kommt drauf an.
Wir wissen eigentlich nicht, wo die Haare herkommen.
Keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung.
Ja, also immer wieder ausgewichen. Aber sie wird dann immer doch beharrlicher. Sie fragt, nein, ich will es wissen. Willst du es wirklich wissen? Ja, ich will es wissen. Und dann kommt irgendwann so eine Geschichte, die realistisch wirkt. Ich konnte das jetzt so schnell nicht nachvollziehen, ob das wirklich so stimmt. Da geht es um eine Familie und diese Familie, die ist damit beschäftigt, Haarknoten, die sie gesammelt bekommt, auseinander zu friemeln. Das ist dieses Verflechtungen auseinanderflechten und die haben dann vorher vielleicht Landwirtschaft gemacht, aber es klappt nicht mehr mit der Landwirtschaft, mit Obst und Gemüse und die ganze Familie ist jetzt mit diesen Haaren beschäftigt. Und dann gibt es da die Figur einer alten Frau, einer 83-Jährigen und die hat tolle Haare und verliert sie, klar in ihrem Alter und die werden dann immer wieder mitverarbeitet in diesen Perücken. Aber das will sie nicht. Sie hat da einfach einen riesigen Widerwillen dagegen und
ich fing an, meine Haare zu essen. Nur so konnte ich die davor schützen, gestohlen zu werden. Ich ziehe sie raus. Mit meinen Händen.
Und sie schluckt sie runter. Und das Irre ist, diese Haare sind nicht verdaubar. Die umschlingen dann die Gedärme. Und plötzlich bekommt diese 83-jährige Frau einen Bauch wie eine Schwangere. Und man kriegt diese Haare nicht aus ihr raus. Und sie muss lernen, mit diesen Verflechtungen zu leben. Und dann saß ich da in diesem Moment und dachte, ja, jetzt sind wir nach, wie gesagt, auch einigen schwächeren Momenten des Abends, jetzt sind wir an einem Punkt, der ist rätselhaft, der ist poetisch. Da steckt wirklich einiges dahinter, vielleicht als Gleichnis fürs Leben.
Klingt ja eben, der letzte Ton finde ich doch sehr berührend auch, davor sehr witzig und vor allen Dingen irgendwie auch gut auf den Punkt gesprochen.
Ja, das ist so. Also wie gesagt, es gibt zwischendurch so einige Dinge, wo ich auch sagte, hätte man auch weglassen können. Es ist auch ein interessantes Bühnenbild. Also wir haben da so Seile eigentlich, so schwarze. Ich nehme natürlich an, in dem Zusammenhang sehen alle darin auch Haare. Aber es sind eben wirklich sehr dicke Haare, die so eine Art Baum bilden. Dieser Baum wird irgendwann aufgelöst und dann hängen die Haare alle gerade runter von der Decke und fallen am Schluss auch wieder runter. Dann sind wir in einem weißen Raum, wo ein präpariertes Klavier noch an der Seite steht, wo dann alles passieren kann. Also das ist doch ein sehr schönes, vieldeutiges und eben auch poetisches Bild von Rocío Hernández Marchand, der Bühnenbildnerin. Also es ist schon wirklich ein höchst interessanter Abend, an den man sich aber anpirschen und zu dessen Kern man sich durcharbeiten muss.
Was nehmen Sie denn jetzt mit, vor allen Dingen auch beim Blick in den Spiegel?
Oh Gott, mit meinen eigenen Haaren bin ich da jetzt nicht so furchtbar eitel. Ich bin da doch schon ziemlich grau inzwischen. Aber ich habe eigentlich vorgenommen, und das habe ich jetzt eben vor der Sendung leider nicht mehr geschafft, ich wollte mal gucken, wie werden eigentlich wirklich Perücken produziert? Was hat dieses Stück auch einen dokumentarischen Kern? Oder ist es da irgendwie ein Umspielen? Was ist wirklich dieses peruanisch-amazonische Haar, das da so als Wunderhaar auch zwischendurch? Aber da habe ich erstmal so schnell auch nichts gefunden bei der schnellen Recherche, aber das interessiert mich jetzt plötzlich.
100% peruanisch-amazonisches Haar, die Uraufführung von Manuela Infante an den Kammerspielen Bochum. Stefan Keim live mit der ersten Rezension im Deutschen Feuilleton. Schönen Abend noch.
Ebenso, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Thomas Jedecke.
Die Kulturstiftung der Länder hat wegen des aktuellen Hochwassers einen Sonderfonds zur Rettung betroffenen Kulturguts aufgelegt. Unterstützen will die Stiftung damit insbesondere die Bergung, Erstversorgung, Konservierung und Restaurierung von gefährdetem, regional wie national bedeutendem, beweglichen Kulturgut. Projekte können mit bis zu 5.000 Euro gefördert werden, teilte die Stiftung in Berlin mit. Bewerben können sich etwa öffentlich zugängliche kulturelle Einrichtungen, die gemeinnützig sind, oder Körperschaften des öffentlichen Rechts. Auch der Restauratorenverband bietet seit gestern seine Hilfe für vom Hochwasser betroffene Kultureinrichtungen oder Denkmäler an. Verbandspräsident Sven Taubert sagte im Deutschlandfunk, der Klimawandel stelle herausfordernde Aufgaben, auf die man nicht optimal vorbereitet sei. Das hätten zum Beispiel die vorausgegangenen Hochwasserkatastrophen in Sachsen gezeigt.
In Dresden ist das die staatliche Kunstsammlung zum Beispiel. In Sachsen, da ist es das Landesdenkmalamt, da sind es auch die städtischen Museen und da ist es die Feuerwehr, ja, also als ganz wichtiger Partner. Die haben dieses Thema, dieses Szenario eigentlich im Blick. Sie üben auch regelmäßig. Deutschlandweit gibt es ja über 50 solcher Notfallverbünde. Wir merken aber auch, dass das immer noch zu wenig ist und dass noch nicht alle Partner kohärenter handeln. Das heißt also einheitlicher, harmonisierter, eine Art checklistenartig sozusagen abarbeiten, was von der ersten Minute an zu tun ist.
Sven Taubert, Präsident des Restauratorenverbandes. Das Fantasy-Festival BFAN in Südkorea will die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz im Filmmetier ausloten und hat dazu einen Wettbewerb für KI-Filme ins Leben gerufen. 15 Titel sollen um Jury- und Publikumspreise konkurrieren, wie das Magazin Variety berichtet. Die Filme wurden laut Festival aus mehr als 110 Einsendungen ausgewählt und setzen KI-Technologien im Drehbuch und bei Ton- und Videoaufnahmen ein. B-Fan-Direktor Shin Schul erklärte, die unterschiedlichen Stile der Werke von Spielfilm bis Videokunst zeigten den aktuellen Entwicklungsstand von KI in dem Bereich. Er sieht vor allem Potenzial für junge Kreative mit begrenztem Budget. Sie könnten durch KI die Produktionskosten senken. Ben Vautier gehörte in den 1960er Jahren zu den bedeutendsten Vertretern der Fluxus-Bewegung. Nun ist der 88-Jährige tot in seinem Haus in Nizza aufgefunden worden. Das berichtet der französische Nachrichtensender BFM TV. Frankreichs Kulturministerin Dati schrieb auf X: Mit Ben Vautier verliere die Kulturwelt eine Legende. Der Künstler ist vor allem für seine handgeschriebenen Sprüche in weißen Buchstaben auf schwarzem Hintergrund bekannt. Einige seiner Werke sind im Potsdamer Museum Fluxus Plus ausgestellt. Bei der Documenta in Kassel war er 1972 vertreten. Ben Vautier war schweizerischer Abstammung, wurde in Neapel geboren, lebte aber seit Jahrzehnten in Nizza. Dort gründete er mit anderen zusammen die Bewegung Nizza Schule, die unter anderem von Yves Klein geprägt wurde.
Eine Handschrift von Rilkes berühmtem Gedicht Der Panther. Thomas Gottschalk hatte mal eine, doch tragischerweise ist sie vor einigen Jahren beim Brand in seinem Haus in Malibu zerstört worden. Ob das Deutsche Literaturarchiv in Marbach wohl noch ein Original des Panthers gefunden hat? Schließlich hat Marbach vor 2 Jahren das große Rilke-Archiv Gernsbach erworben. Das war bis dahin überwiegend unter Verschluss im Familienbesitz. Dieser Nachlass umfasst mehr als 10.000 handschriftliche Seiten mit Entwürfen und Notizen, knapp 9000 Briefe und mehr als 400 Bücher und Zeitschriften aus Rilkes, ja bis heute unerforschter Bibliothek, außerdem hunderte Fotos. Ein erster Teil dieses umfangreichen Materials ist jetzt erschlossen, steht der Forschung damit digital zur Verfügung und heute wurde es online der Presse vorgestellt, jetzt für alle bei Fazit. Ich bin verbunden mit Sandra Richter, Direktorin des Marbacher Literaturarchivs. Guten Abend, Frau Richter.
Guten Abend.
Haben Sie einen Panther gesichtet?
Wir haben einen Panther gesichtet, und zwar einen gezeichneten.
Ah.
Der sieht nicht unbedingt so aus wie ein Panther. Anders gesagt, man erkennt nicht, dass es ein Panther ist. Man hat aber die Ahnung einer Raubkatze. Rilke muss im Atelier von Rodin gestanden haben und nach einem Gipsabdruck ein solches Tier gezeichnet haben. Und drumherum stehen Zitate von Rodin wie »Il faut travailler, man muss arbeiten« und so weiter. Die Raubkatze und Rodin, das war anscheinend ein ganz eng verbundener Komplex.
Spannend. Als Sie den Nachlass vor 2 Jahren bekommen haben, da haben Sie sich auf neue Einsichten in das Leben und Werk von Georg Maria Rilke gefreut. Frau Richter, was lässt sich darüber Stand heute sagen? Also welche neue Sicht auf den Dichter ermöglicht das Material?
Rilke hat sich selbst und sein Verleger, sein Hauptverleger Anton Kippenberg hat dabei geholfen, hat sich selbst zu einem sehr Dichter stilisiert, zu einem einsamen Poeten, der über den Dingen steht. Und wenn man in dieses Material schaut, sieht man zum einen, er hat permanent gerechnet, hat geschaut, ob sein Geld reicht. Er war viel unterwegs, ist gereist, stand mit halb Europa in Verbindung, vor allem mit dem mäzenatischen, intellektuellen, kulturellen Europa. Das ist eigentlich ein ganz anderer Autor, einer, der mittendrin steht, auch wenn er gelegentlich abseits gewohnt hat. Aber einer, der immer wieder Kontakte suchte.
Er hat in mehreren Ländern gelebt, er ist viel gereist. Es spiegelt sich vermutlich seine große Weltoffenheit in all dem.
Das ist in jedem Fall so. Er kam ja aus Prag, wurde in Prag geboren und ist dann sehr schnell nach München gegangen, hat versucht, Netzwerke zu knüpfen. Er wusste, er wird nur interessant und wichtig, wenn er solche Verbindungen hat, wenn er sowohl in die Künstlerszene als auch zu den Mäzenen sich offen zeigt. Und das hat er auch getan. Er ist nach Russland gefahren, hat immer nach Osten geschaut und hat in Paris gelebt und so weiter. Also jemand, der das Leben tatsächlich aufgenommen hat, als Erfahrung aufgenommen hat und dann verarbeitet hat zu formschönen Versen.
Die ersten 5 von insgesamt 60 Notizbüchern kann man jetzt bei Ihnen im Lesesaal digital einsehen. Sie haben schon gesagt, die Angst vor zu wenig Geld ist ein Aspekt, den man da rauslesen kann. Was erfährt man noch über seinen Tagesablauf, über sein Leben?
Er war schon ein strenger Autor. Einer, der morgens früh aufstand, früh schlafen ging, jedenfalls über weite Teile, vor allem des späteren Lebens. Und immer, wenn er schrieb, dann betrieb er Brieffasten. Dann hat er nicht, wenn er ein Werk schrieb, dann tat er anderes nicht. Er schrieb dann keine Briefe an Freunde, sondern hat sich tatsächlich konzentriert. Und dann war er offenbar auch dieser zurückgezogene Autor, aber das eben nur immer über bestimmte Zeiträume und nicht das ganze Leben lang. Da hat er durchaus jenes auch genossen.
Bis Ende nächsten Jahres soll das gesamte Material digital erschlossen sein. Ende 2025 ist dann ja auch eine große Rilke-Ausstellung im Literaturarchiv Marbach geplant zu seinem 150. Geburtstag. Können Sie da dann richtig aus dem Vollen schöpfen? Also Marbach hat ja angeblich 70 Jahre darauf hingearbeitet, dieses Archiv zu bekommen.
Alles, was wir haben, werden wir versuchen zu zeigen. Vielleicht nicht alles gleichzeitig, aber doch jedenfalls vieles davon. Und ich hoffe sehr, dass die anderen Rilke-Sammlungsorte, etwa das Schweizerische Literaturarchiv oder auch die kleine Stiftung Insier und die amerikanischen Kollegen und viele andere mehr, dass sie mittun werden, sodass nicht nur wir Rilke zeigen, sondern dass wir das gemeinsam tun, Rilke feiern, aber kritisch feiern können.
Gab es denn jetzt Überraschungen oder war das für Sie erwartbar, was da alles zum Vorschein kommt?
Erwartbar ist eigentlich gar nichts. Niemand hat diesen Bestand vollständig gesehen, immer in Ausschnitten. Das war schon viel. Aber was da nun zum Tage tritt und der Autor, der einem da gegenübersteht, das ist doch ein anderer, als man dachte, rein von den sehr schlichten, schön gehaltenen Publikationen ausgehend. Das ist tatsächlich einer, der sehr viel munterer wirkt als der uns heute vielleicht fremd gewordene esoterische Pilger Rilke.
Können Sie das an Beispielen festmachen?
Na, zum Beispiel eben jener Panther, jenes Bild. Das ist etwas, das man von Rilke nicht erwartet hätte, dass Rilke zum Stift greift, dass er solche Dinge tatsächlich auch bildnerisch zeigt. Die vielen, vielen Formen des Selbstabbildens, die vielen Porträts, der Weg hinein ins Bildkünstlerische, das ist absolut überraschend für mich. Und überraschend ist auch, wie nah er vielen Personen stand und wie sehr er sich auf sie eingelassen hat. Manches wussten wir von Briefwechseln aus, aber wie intensiv die Beziehungen zur Familie, auch zur Schwiegerfamilie waren, das zum Beispiel ist uns ganz neu.
Ja, was für Personen, greifen Sie ruhig welche heraus?
Wenn man etwa jemanden herausnehmen soll, ist es sicherlich seine Ehefrau Clara Westhoff, oder Clara Rilke-Westhoff, die eine weitaus größere Bedeutung hat für sein Werk, wie wir meinen, als man vorher dachte, die ihn initiiert hat regelrecht in die bildende Kunst und die ja für ihn eine Leitfigur war, jedenfalls in seinen frühen Lebensjahren. Das ist eine Erkenntnis, die die Rilke-Forschung bislang so nicht getroffen hat.
Seine Bibliothek ist ja eben auch so gut wie unerforscht. Was sieht man denn da? Also hat er überall auf der Welt Bücher gekauft und was hat er gelesen, was hat er gesammelt?
Leider haben wir nur ein Bibliotheksfragment, wenn man so will, von Rilke, weil durch seine Reisen, vor allem auch durch den Ersten Weltkrieg, er konnte nicht mehr nach Paris hinein, er war in Deutschland gewesen und als Ausländer durfte er dann nicht mehr in seiner Pariser Wohnung leben. Da sind ihm die Bücher abhanden gekommen, die er bis dahin gesammelt hatte. Und durch die vielen Reisen kam auch manches nicht mehr bei ihm an. Das ist tatsächlich eine Verlustgeschichte zu großen Teilen. Das, was wir aber noch sehen als Bibliothek oder Bibliotheksfragment, das zeigt einen überaus regen Leser Rilke, der anstreicht, der glossiert, der in seinen eigenen Texten die Texte aufnimmt, die er da gelesen hat, zum Beispiel Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes. Ein voluminöses Werk, sehr geschichtsphilologisch und kräftig formuliert. Und Rilke konkurriert in seinen Schriften beinahe mit ihm und auch schon in seinen Glossen und sagt, guter Begriff, schwieriger Ausdruck, und arbeitet daran regelrecht weiter, als stünde er im Dialog mit einem solchen Werk.
Das heißt, er hat vor allem Zeitgenossen gelesen?
Zeitgenossen, aber auch Älteres. Er hat gemeinsam mit Zeitgenossinnen alte Texte übersetzt, etwa Shakespeares oder Elizabeth Barrett Browning, eine wichtige romantische Autorin. Die hat er mit seinen Freundinnen übersetzt, sei es mit Fürstin von Zorn und Taxis oder mit Alice Fehndrich, die ihm dabei immer wieder geholfen haben. Und natürlich kommt die Dame in den Übersetzungswerken dann kaum vor, höchstens als in Motto- und Dankesformeln, aber nicht als diejenigen, die dem Autor durchaus zum Übersetzen verholfen haben.
Ist ja eigentlich bitter.
Von heute aus gesehen muss man sagen, die Geschichte Rilkes muss man in der Hinsicht mindestens neu schreiben.
Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, über eine Teilöffnung des Rilke-Archivs. Forschende aus aller Welt dürfen sich darauf freuen. Frau Richter, danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hören Fazit Kultur vom Tage. In den späten 80er Jahren wurde die britische Künstlerin Sarah Lucas zusammen mit Tracy Annam, Damien Hirst und anderen als Young British Artists gefeiert, als junge Wilde. Lucas ging ihren Weg, hatte wichtige Ausstellungen in London, den USA, in Wien und hat 2015 den britischen Pavillon der Biennale in Venedig gestaltet. In Deutschland hat man ihr Werk aber schon länger nicht gesehen. Es geht darin um Geschlechterstereotype und den weiblichen Körper. Radikal, provokant, hintersinnig, humorvoll. Die Kunsthalle Mannheim zeigt Sarah Lucas Installationen, Skulpturen und Fotografien jetzt in einer großen Retrospektive. Und vor der Eröffnung am Freitag ist Marie-Dominique Wetzel heute mit der Künstlerin durch die Ausstellung gegangen.
Sarah Lucas sitzt in einem Sessel, breitbeinig wie ein Kerl. Aber auf Brusthöhe hat sie auf ihr khakigrünes T-Shirt zwei Spiegeleier geklebt. Herausfordernd schaut sie den Betrachtenden direkt ins Gesicht.
Why should it be any different if I do it or if a man does it?
Warum sollte es einen Unterschied machen, ob ich als Frau so dasitze oder ein Mann das tut? Macht es aber. Meine Art, darauf zu reagieren, ist mit Humor. Aber ein Humor mit scharfen Kanten. Für mich ist Humor etwas ganz Wichtiges, eine Notwendigkeit. Sonst wäre das Leben nicht auszuhalten, denke ich.
Self-Portrait with Fried Eggs aus dem Jahr 1996 ist wohl eine der bekanntesten Fotoarbeiten von Sarah Lucas und darf in der Retrospektive der Kunsthalle Mannheim natürlich nicht fehlen. In einer anderen Fotoarbeit sitzt die Künstlerin, kaum zu erkennen, inmitten alter Möbel, die sich vor einem Second-Hand-Laden auf dem Bürgersteig stapeln. Ganz selbstverständlich Raum einnehmen, sich den öffentlichen Raum erobern, einen Platz finden, an dem man gesehen wird, das war für die junge Künstlerin im London der 1980er und 90er Jahre ein echter Kampf. Sarah Lucas stammt aus einer Arbeiterfamilie, studierte am renommierten Goldsmith College. Dass sie viele Selbstporträts gemacht hat, hat nichts mit Eitelkeit zu tun. Ich hatte schlicht kein Geld, weder für Models noch für Material. Ich hatte nur mich, erzählt die Künstlerin. So finden sich in der Mannheimer Ausstellung viele Installationen mit ausrangierten Möbeln, mit einer alten Tiefkühltruhe und sogar einer alten Badewanne, die aus Mannheim stammt.
Ich glaube, wenn man Sachen neu kauft, haben sie nicht die gleiche Ausstrahlung. Wenn ich gebrauchte Möbel irgendwo finde, haben sie ja schon ein Leben hinter sich. Sie haben eine Geschichte. Das inspiriert mich. Auch wenn ich ihre wahre Geschichte nicht kenne. Das ist eher ein Geist, den ich da spüre.
Auf den ausrangierten Stühlen und Sesseln sind skurrile weibliche Körper platziert. Aus alten Nylonstrümpfen formt Sarah Lucas lange, dünne Beine und Arme und schlaff herunterhängende Brüste. Diese weiblichen Körper haben keinen Kopf, kein Gesicht. Mal sind sie mit Gold überzogen, mal mit Bronze. Mal flätzen sie lässig auf den Stühlen, mal wirken sie wie hingeworfen oder sind brutal verknotet. An dieser Serie arbeitet die Künstlerin bis heute. Sarah Lucas hat sich während ihrer ganzen künstlerischen Schaffenszeit, also seit rund 40 Jahren, damit beschäftigt, was es heißt, einen weiblichen Körper zu haben.
If you look at the situation now, in many ways it's not better, it's worse.
Wenn wir auf die heutige Situation schauen, in vielen Dingen ist es nicht besser, sondern schlimmer geworden. Ich merke immer wieder, wie tief diese ganzen Zuschreibungen und Vorstellungen von Weiblichkeit sitzen. Dieses ständige Bombardement aus der Werbung zum Beispiel. Ich bin jetzt 61 und merke, wie es ständig darum geht, nicht alt auszusehen. Ich glaube, in diesem Punkt sind wir kaum weitergekommen. Andere Bereiche sind scheinbar besser geworden. Wir scheinen toleranter zu sein, zum Beispiel, wenn es um sexuelle und kulturelle Diversität geht. Aber eben auch nur ein Teil der Bevölkerung. Der andere scheint mir eher immer konservativer, fanatischer zu werden. Wie geht man damit um? Inzwischen bin ich abgeklärter. Früher war ich sehr viel wütender.
Ich wäre gerne noch mal so jung, sagt Sarah Lucas lachend. Allerdings schätzt sie, dass es junge Künstlerinnen heute fast noch schwerer haben als damals. Die Konkurrenz sei noch größer, der Kunstmarkt noch härter. Vielleicht sei es doch besser, schon seinen Weg gemacht zu haben, sagt sie. Das sei schließlich das Schwierigste für eine Künstlerin, das eigene Ding zu machen, sich frei zu machen von Zuschreibungen und Erwartungen, zu sich selbst zu finden. Sie freue sich sehr über diese große Retrospektive in der Kunsthalle Mannheim, sagt Sarah Lucas, auch wenn das Auswählen der Werke, das Zurückschauen, nicht einfach sei.
Da kommen ganz verstörende Gefühle auf, auch Melancholie. Aber dieses Mal war es leichter. Bei den ersten Retrospektiven hatte ich noch Angst, weil ich dachte, okay, das ist jetzt also die eine Story, die du mit deinem Werk erzählst. Aber jetzt sehe ich, dass da so viel verschiedene Stories drin stecken. Ich kann meine Werke immer wieder neu zusammenstellen. Und ich entdecke immer wieder neue Aspekte, je nachdem, wie ich sie anordne. Das macht das Ganze viel spielerischer.
Sagt es und lehnt sich lachend für den Pressefotografen an ein altes Auto, einen zitronengelben Triumph, der mitten im Ausstellungssaal steht. Auch die Autos waren damals schöner, meint sie, und die Farben besser.
Die Ausstellung Sarah Lucas' Sense of Human wird Freitagabend in der Kunsthalle Mannheim eröffnet und ist dort bis zum 20. Oktober zu sehen. Was am morgigen 6.6. in den gedruckten Feuilletons steht, weiß Klaus Pukatzki.
Vor 75 Jahren hat Deutschland die Würde des Menschen an den Anfang seines Grundgesetzes gestellt, als einen Wert und als einen Auftrag. So wird in der Wochenzeitung Die Zeit noch einmal an den besonders schönen Geburtstag am 23. Mai erinnert und an unseren allerersten Verfassungsartikel, die unantastbare Würde des Menschen zu schützen, als eine Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Im Grunde vergeht sich jeder an der Menschenwürde, der einen anderen quält, ihm Nahrung und Schutz verwehrt oder einen Mord begeht, schreibt der Literat und Orientalist Navid Kermani. Ja, allein schon, dass jemand ausschließlich als Angehöriger eines Kollektivs, als Jude, als Araber, als Farbiger, als Migrant gesehen wird, negiert dessen Individualität. Deshalb ist Rassismus, sind Antisemitismus, Christen, Islam, Schwulenfeindlichkeit, nicht Feindschaft gegen diese oder jene. Rassismus ist Menschenfeindlichkeit. Und Rassismus ist auch dumm. Eine Gemeinschaft von Menschen kann nur dann wirklich kreativ und konstruktiv etwas schaffen, wenn zu ihr die unterschiedlichsten Individuen mit ihren diversen Fähigkeiten und Erfahrungen gehören. Und Rassisten sind nicht nur unchristlich, sie sind antichristlich. Die deutschen Bischöfe sind sich oft nicht grün, doch am 22. Februar sprachen sie mit einer Stimme, steht in Christ und Welt der Beilage der Zeit. Während ihrer Vollversammlung in Augsburg erklärten sie einstimmig, völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar. Folglich können rechtsextreme Parteien, gemeint war vor allem die AfD, für Christinnen und Christen kein Ort der politischen Betätigung sein. Schließlich lautet der zweite Grundgesetzartikel der Christen, nach dem Bekenntnis zu ihrem Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da ist es egal, welche Hautfarbe der hat oder wo er herstammt. Die AfD macht ihre Social-Media-Arbeit sehr professionell, lesen wir in der Tageszeitung Taz. Die Leute, die im Hintergrund Kampagnen steuern und entwickeln, haben sehr früh erkannt, welches Potenzial soziale Medien haben, erklärt im Interview der Politikwissenschaftler und Rechtsextremismusforscher Rolf Frankenberger. Im Umfeld der AfD, der neuen Rechten und der identitären Bewegung gibt es eine enorm hohe Medienkompetenz und gezielte Schulungen, wie man diese Medien nutzt. Aber nicht nur da. Deutschen Prominenten werden im Internet falsche Zitate untergeschoben, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. In allen Fällen sollen sich die Betroffenen kontrovers zum Krieg in der Ukraine und der Rolle der USA darin geäußert haben, schreibt Saladin Salem über Online-Bilder von Promis, unter die dann teils erfundene anti-ukrainische Zitate gesetzt wurden. Laut dem Bundesinnenministerium soll eine russische Desinformationskampagne namens Doppelgänger hinter den Zitatkacheln stecken. Da ahnen wir, was bei den weiteren Wahlkämpfen noch alles auf uns zukommt. Donald Duck wird 90 Jahre alt, würdigt die Wochenzeitung Der Freitag den Mann, mit dem der Kulturpressebeschauer als kleiner Junge lesen lernte und der am 9. Juni 1934 das erste Mal in einem Zeichentrickfilm auftrat. Noch 10 Jahre und dann wird Donald Duck 100 Jahre alt sein, gratuliert Georg Seslen. Nicht schlecht für eine Ente im Matrosenanzug, die in die Kindheit etlicher Generationen die Dialektik von Subjekt und Verhältnis scheinen ließ. Glückwunsch nach Entenhausen.
Sagt Klaus Pokatzki in seiner Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger.